Wie hast du, als du anfängst, dich überhaupt strukturiert? Was kannst du da an Tipps anderen Sachbuchautorinnen oder Autorinnen, die ähnlich einen Crossover schreiben wollen, mit auf den Weg geben? Die wollen ja von dir lernen, deswegen bist du hier.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht die strukturierteste Arbeiterin. Ich denke, das hat Vorteile, aber eben auch Nachteile. Was ich allerdings immer gemacht habe, und das ist meinem Leben natürlich auch als Wissenschaftlerin geschuldet, natürlich hatte ich meine Ablagesysteme, wo ich unter ganz bestimmten Stichworten Gedächtnis, Erinnerung, Subjekttheorie, Erkenntnisphilosophie und so weiter Dinge abgelegt habe und dann verbunden habe mit diesen Schnipseln und diesen Beobachtungen was meine Mutter angeht. Und ich habe ja lange Jahre auch unterrichtet an Kunsthochschulen. Und was ich immer toll fand, weil ich war auch als Wissenschaftlerin immer Crossover, ich fand es immer absolut dröge, nur Theorie zu vermitteln. Das heißt, wir haben das immer mit einer Praxis verbunden. Und in der Praxis irgendwas zu entwickeln, dann habe ich die Theorie eingeflochten. Und so habe ich es letztlich auch gemacht.
Aloha und herzlich willkommen zum Buckerfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Bookerfly Podcast. Ich bin Eva-Maria Nilsson und ich freue mich riesig, heute eine ganz besondere Autorin zu Gast zu haben, nämlich Anja Oswald. Sie schreibt an der Schnittstelle von Wissenschaft, persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Tabus und bringt dabei eine ganz eigene Perspektive mit ein. Doch nicht nur als Autorin, sondern auch als kreative Gestalterin von Veränderungsprozessen habe ich auf ihrer Webseite gesehen, unterstützt sie Menschen und wahrscheinlich auch Unternehmen dabei, neue Perspektiven zu entwickeln und Wandel ganz aktiv zu gestalten. Und vor allem geht es Anja darum, die Wahrnehmung zu schärfen, sich selbst und die Umgebung bewusster zu sehen, Motivationen zu stärken, sich selbst und andere zu inspirieren. Und dann Ideen in die Praxis zu bringen. Und ich denke, all das hat sie mit ihrem Buch Immer mehr von weniger ganz toll umgesetzt. Ich habe das Buch ja selber gelesen. Und wie sie das gemacht hat und warum, das erfährst du jetzt gleich. Denn heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, was gar nicht so oft thematisiert wird, das Crossover von Lebensgeschichten in der Literatur. Wie lässt sich Persönliches mit Sachlichem verbinden? Und wo zieht man Grenzen? Und wo überschreitet man sie bewusst? Und wie kann man aus individuellen Erfahrungen eine ganz individuelle Geschichte machen? Ganz universell auch, die andere berührt. Und ich freue mich jetzt ganz herzlich, dass du da bist, Anja. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Eva. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Hat mich total gefreut. Ich bin ja durchaus noch ein bisschen neu in diesem ganzen Social Media Gemenge und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, über dieses Buch sprechen zu können. Herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich auch total. Ich habe gedacht, ich habe ja ein bisschen auf deiner Webseite gesehen, wir haben auch ein bisschen schon miteinander geredet. Stell dich selbst doch noch mal ganz kurz vor. Habe ich irgendetwas vergessen, was wichtig ist?
Nee, also du hast schon das Stichwort genannt. Crossover ist jetzt, was das Genre angeht, meines aktuellen Buches ganz wichtig. Das ist aber für mich, glaube ich, auch als Persönlichkeit stilbildend sozusagen. Ich bin eigentlich eine Wanderin zwischen den Welten. Ich habe das Zeit meines Lebens gemacht. Ich wollte eigentlich mal Künstlerin werden. Habe ich die Theorie gewählt, bin da auch ganz gut aufgehoben gewesen. Dann war mir das aber zu praxisfern, dann bin ich in die Praxis gesprungen, dann war mir das zu praktisch, dann habe ich immer wieder versucht, so Zwischentöne zu finden. Ich habe ja vor 20 Jahren mit Freunden auch einen Weinberg in Südbrandenburg gegründet. Also wir bauen da inzwischen preisgekrönten Wein an. Das ist eine ehrenamtliche Initiative. Also von Wein bis zu jetzt aktuell eben Bücher schreiben und wissenschaftlich arbeiten, ist da alles drin. Das ist toll, das ist manchmal auch eine Herausforderung. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema war und du hast ja sehr schnell auch gesagt, Anja, das finde ich spannend, das interessiert auch die Buch-Community. Lass uns darüber reden, wie ist eigentlich dieser Teppich, der dein Buch prägt, wie ist der eigentlich so gewebt?
Ja, ich fand es total spannend und ich habe ja dein Buch auch gelesen. Ich finde, das Buch muss man lesen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Das Thema ist Demenz. Das betrifft viele Familien. In meiner Familie gibt es auch jemanden, der Demenz hat. Warum hast du dieses Buch geschrieben und was war eigentlich der Auslöser?
Ja, gute Frage. Also der Auslöser war letztlich, ich habe ja schon immer eigentlich Tagebuch geschrieben. Manchmal schreibe ich monatelang gar nicht, manchmal schreibe ich ganz, ganz viel. Und als meine Mutter mit dieser Krankheit diagnostiziert wurde, bin ich eben immer häufiger auch nach Süddeutschland gefahren, um sie zu begleiten. Ich habe immer meine Mutter sehr geliebt. Eine Zeit lang war sie für mich wirklich auch ein Vorbild. Und ich habe diesen Prozess beobachtet und einfach mit Stichworten dokumentiert. Ich hatte am Anfang überhaupt nicht vor, ein Buch darüber zu schreiben. Also das war eher so ein persönlicher Auseinandersetzungsprozess mit dem, was da passiert. Und natürlich auch ein Prozess nicht nur mit mir als Tochter, weil das war natürlich zum Teil wirklich erschütternd, weil sie hatte eine Form der Demenz, wo das irgendwann auch ziemlich rapide bergab ging, sondern auch für mich als Wissenschaftlerin. Also was passiert mit einer Persönlichkeit, die auf einmal die Personalpronomen durcheinander würfelt, ja, die nicht mehr weiß, wer ich und du ist, wer der Vater ist, das Kind. Wirklich, das war wie aus dem Lehrbuch. Sie konnte das irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Und ich habe meine Doktorarbeit damals in der Kunstgeschichte über Selbstbilder und den Prozess des Selbsterkennens, was ja zumindest immer ein Anspruch war von der Kunst und der Kunsttheorie. Also dieses Selbst Bilden ist ja immer ein Produktionsprozess. Und was passiert, wenn dieser Produktionsprozess ins Stocken gerät, weil diese Persönlichkeit eigentlich keine Persönlichkeit mehr ist, die ich sagt? Ja. Und was bedeutet das eigentlich? Also so kam ich so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen, habe dann festgestellt, weil Neuroforschung interessiert mich eben auch, Stichwort Crossover. Und ich habe mich sehr viel mit Gedächtnis und Erinnerung beschäftigt und was da eigentlich passiert, wenn die Plugs in einem dementen Gehirn diese Synapsen zerstören oder zumindest beeinträchtigen, ja. Und ich bin draufgekommen, dass wirklich Gedächtnis und Erinnerung, also die Erinnerung, das ist das, was unsere Identität formt, ja. Und darum geht es auch sehr stark in diesem Buch. Aber ich bin jetzt ganz, ganz weit schon weiter galoppiert. Deine Frage war ja, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Also das war wirklich ein persönliches Interesse oder eine Betroffenheit als Tochter und eben dieses wissenschaftliche Interesse tatsächlich.
Aber selbst wenn du weit ausgeholt hast, hat das ja auch gezeigt, was so die Stärke deines Buches ist, weil du dieses Persönliche, aber auch das Philosophische und auch das Neurowissenschaftliche mit einarbeitest. Und das auf eine sehr verständliche Ebene. Also mich hat das sehr berührt, das zu lesen, zu sehen, wie ein Mensch ja eigentlich sich fast auflöst. Ne? Und das mitzuerleben, also nur auf dem Papier, und sich zu fragen, wie wäre es, wenn das in meinem Leben passiert? Also entweder mit mir oder mit jemandem, den ich liebe. Wie würde ich das erleben? Und du hast ja selber gesagt, du hast damals so stichwortartig aufgeschrieben. Wäre für mich interessant, das war das mehr zur Verarbeitung für dich oder um nachher eine Erinnerung zu haben. Und dann hattest du ja wahrscheinlich, als du fertig warst, nachher eine Fundgrube von Texten für dein Buch.
Genau, also irgendwann habe ich gemerkt, wow, das ist ja ganz schön viel Material und ich habe dann aus meinem Tagebuch, also das war ja da immer so dazwischen geschrieben, deshalb sind ein paar Tagebuchnotizen, wo ich dann über, keine Ahnung, das schwarze Loch oder so schreibe, irgendwelche Tagesnotizen sind auch mit eingeflossen. Irgendwann habe ich diese ganzen Stellen mal exzerpiert und habe festgestellt, das sind eigentlich schon 40 Seiten Material und was machst du da draus? Und dann war das ein schwieriger Prozess und ich denke, das kennt jeder, der so ein Memoir schreibt oder sich eine Familiengeschichte vornimmt. Wie komme ich von so Tagebuchaufzeichnungen zu einem einigermaßen konsistenten, aber vielleicht auch, ja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zynisch an, aber vielleicht auch spannenden Werk, weil so eine Demenzgeschichte ist, da geht's bergab. Und das fand ich schwierig. Also ich finde es auch nicht, dass ich es an allen Stellen so ideal gelöst habe, aber das geht wahrscheinlich auch nicht bei der Demenz. Und dann habe ich tatsächlich beschlossen, okay, jetzt guckst du mal. Du wolltest zwar einen Roman schreiben, also weil das war der Zeitpunkt oder die Zeit auch, wo ich schon wusste, ich bin ein bisschen zurückgetreten aus meinem Job. Also ich arbeite seit Jahren nur noch halbtags und habe eigentlich mehr Zeit zum Schreiben. Und ich wollte einen Roman schreiben und dann dachte ich, okay, dann machst du halt das mal eben. Erstmal.
Mal eben.
Mal eben, das hat dann auch noch mal 3-4 Jahre gedauert, eben nebenbei. Und dann habe ich tatsächlich mich hingesetzt und dann habe ich auch angefangen, tatsächlich so ein bisschen mit literarischem Schreiben mich auseinanderzusetzen. Spoiler, wahrscheinlich lacht jetzt jede Autorin, die zuhört. Es ist was völlig anderes als wissenschaftliches Schreiben oder essayistisches Schreiben. Völlig eine andere Kiste. Ich finde es aber spannend, weil das natürlich sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Und meine große Heldin als Literatin, ich sag's jetzt, und ich weiß nicht, ob ich jetzt schamrot werde, ist ja Siri Hustvedt. Ich bin natürlich klassenentfernt von Siri Hustvedt, aber was mir bei ihr gefallen hat, die hat ja irgendwann diesen Shift gemacht von einer Romanautorin zu einer ja, hybriden, romanesken, wissenschaftlichen Schreibung, was ich super faszinierend finde. Und sie beherrscht es auch meisterhaft und sie hat sich auch wirklich wissenschaftlich total reingefräst, also gerade in Philosophie und gerade auch in Hirnforschung. Das war für mich so ein bisschen so ein Leuchtstern. Und genau, dem habe ich so ein bisschen nachgeeifert, auch in der Verflechtung von unterschiedlichen Erzählsträngen.
Ja. Was war denn deine größte Herausforderung? Also du hast wirklich Material gehabt, hast du dir dann auch noch Hilfe gesucht, zum Beispiel von irgendwelchen Schreibcoaches oder Kurse besucht? Also du sagst ja, dieses wissenschaftliche Schreiben und das erzählende Schreiben, das ist sehr unterschiedlich. Sagt man auch, wenn jemand Journalist ist, die können nicht immer unbedingt gute Romane schreiben, weil sie einfach anders ausgebildet sind. Ne? Sie haben ihre Stärken woanders. Und das ist mir bei dir nicht negativ aufgefallen, das muss ich sagen. Also das ist sehr gut überarbeitet worden, wenn das vielleicht am Anfang die Herausforderung gewesen ist. Wie hast du die dann gemeistert?
Ja, also ich am Anfang war mir das überhaupt nicht klar, dieser große Unterschied. Es ist wirklich mit der Zeit entstanden. So, warum lesen sich eigentlich manche Bücher so spannend und warum klingt das, was ich schreibe, so wahnsinnig langweilig? Ich habe ja dann, weil ich wollte ja literarisch schreiben, ich habe dann tatsächlich mal einen Crashkurs besucht, also eine Woche literarisches Schreiben. Und da ging es tatsächlich darum, auch dieser dramatische Kreis und drei Theorie und Fünfakt-Theorie bei einer sehr tollen Lehrerin hier in Berlin an der Volkshochschule macht die Kurse. Das war für mich so ein bisschen der Einstieg. Ja, und die andere Seite, diese Wissenschaftsseite, also ich habe wirklich sehr, sehr viel geschrieben in meiner ganzen wissenschaftlichen Berufstätigkeit. Das war eigentlich nicht so das Problem. Es war eher das Problem, das wirklich aufzubrechen. Und ich habe eben dann manche Szenen, also kommt ja immer zusammen auch Fiktion, das habe ich ja im Nachhinein dazugefügt. Also diese fiktiven Einsprengsel in diese Erinnerung, die ich persönlich habe, an meine Mutter, an meine Familie. In diese Erlebnisse habe ich dann versucht, so ein bisschen Dramaturgie reinzubringen und ein bisschen, ja, Konflikte waren durch die Sache schon vorgegeben, auch durch dieses Bermuda-Dreieck zwischen mir, meinem Vater und meiner Mutter. Also das war sehr, sehr konfliktbeladen oft. Und so habe ich mich da entlang gehangelt, ja, das war... Das Gerüst war vorgegeben, meine Mutter ist auch irgendwann gestorben. Und dann hat das ewig lang auch bei mir im Schreibtisch rumgelegen und ich habe immer wieder dran rumgeschrieben und kam irgendwie nicht zu dem Punkt, wo ich damit zufrieden war. Und irgendwann habe ich diesen Schritt gemacht, auf den du ja auch immer wieder hinweist und ich kann den nur bekräftigen. Ich habe dann einfach mir allen Mut zusammengefasst und habe mir eine Lektorin gesucht.
Ja.
Und die hat das super gemacht, also die Gesina Sterz, die war wirklich toll und die hat mich ermutigt. Also die hat gemeint, du, das hat total Potenzial und mach da weiter.
Ja.
Und dann hatte ich sozusagen einen Stempel von draußen, von der Welt der Literatur, dass das schon okay ist. Und dann hat es aber wieder monatelang im Schreibtisch gelegen. Und dann habe ich bei der Buch Berlin, bei dieser kleinen Buchmesse, habe ich die Sandra kennengelernt von Autorenträume. Und zu der habe ich Vertrauen gefasst und die hat mich an die Hand genommen und dann gesagt, komm, wir machen das jetzt im Self-Publishing. Ach so, ja, genau. Ich habe natürlich dazwischen dann Verlage gesucht. So, ich war dann so selbstbewusst, dass ich dachte, okay, ich suche jetzt einfach Verlage. Das hat nicht geklappt. Dann habe ich Agenturen gesucht, über die Agenturen dann an Verlage ranzugehen. Da habe ich wirklich ein paar positive Feedbacks bekommen. Aber die haben alle gesagt, der Buchmarkt ist gerade so kaputt und sie können einfach sich keine Memoirs von irgendwelchen No-Names mehr leisten. Also sie haben das natürlich freundlicher formuliert, aber das war so die, ja, die Quintessenz und ich konnte das sogar nachvollziehen, weil selbst ich habe natürlich auch meine Benchmark-Analyse gemacht, selbst ich habe irgendwann gedacht, okay, schreibt heutzutage jeder über einen demenzkranken Angehörigen. Und dann hat Sandra mir wirklich Mut gemacht und hat gesagt, du, das kriegst du auch alleine hin mit dem Self-Publishing, ich nehme dich an der Hand. Und ich bin Gott froh, dass ich es gemacht habe, ja. Und das ist jetzt 2 Monate her.
Ja, das ist richtig gut, dass du es gemacht hast. Weil ich glaube, dieses Buch, wenn es in die richtigen Hände fällt, kann wirklich viel bedeuten für den Lesenden, aber auch viel bewirken. Ne? Also für die, die vielleicht noch nicht betroffen sind, aber einfach mit dem Thema sich mal auseinandersetzen wollen. Was mich so persönlich noch interessieren würde, ist diese persönliche Betroffenheit mit der Geschichte deiner Familie. Hat die dich beim Schreibprozess beflügelt oder mehr eingegrenzt?
Also die hat mich erst sehr beflügelt. Es gab eine Zeit, wo ich dachte, oh Gott, ist es jetzt so meine ganz persönliche Schreibtherapie? Also das hatte für mich tatsächlich auch durchaus, habe ich im Vorfeld überhaupt nicht drüber nachgedacht, einen therapeutischen Zweck. Also ich habe mir wirklich auch meine Familiengeschichte vom Leib geschrieben, auch mein manchmal nicht ganz unproblematisches Verhältnis zu meinem Vater. Und im Nachhinein war es nur insofern schwierig, als ich nicht wusste, wenn ich dieses Buch veröffentliche, kann das jemals mein Vater lesen. Ja. Und auch da hat mir die Lektorin geholfen, weil sie gemeint hat, es gibt da Spitzen in diesem Buch, die würde sie einfach rausnehmen. Das ist wirklich auch persönlichkeitsrechtlich nicht ganz unproblematisch. In jedem Fall müsste ich das meinem Vater geben,
ja,
damit er das freigibt. Ich habe das dann wirklich mit mehr Abstand, also da sind wieder Monate ins Land gegangen, habe ich mit mehr Abstand gelesen. Ich habe es auch einer Freundin gegeben, die hat auch gesagt, du musst nicht so böse sein auf deinen Vater. Also in dem Buch interessiert es eigentlich in der Form nicht. Und das habe ich dann nochmal ganz gut überarbeitet, auch weil die Lektorin die entsprechenden Stellen, die hat die einfach nur angekringelt, weil ich habe zu ihr gesagt, du, ich weiß gar nicht, wo ich einfach zu nah bin. Mir ist es alles sehr nah.
Ja.
Und die hat dann mir wirklich manche Stellen rot angekringelt und dann konnte ich das ganz gut überarbeiten. Insofern, ja, das war eine persönliche Betroffenheit und ich habe eben dann in diesem Überarbeitungsprozess mich nochmal ganz viel, also auch wissenschaftlich beschäftigt mit diesen Fragen, die ich mir eben in meiner kulturwissenschaftlichen und philosophischen Perspektive immer schon stelle, also mit dem Ich und der Erinnerung und habe einfach nachgelesen, was ist eigentlich der Stand der Gedächtnisforschung, was ist der Stand der Demenzforschung?
Ja, das ist sehr gut eingearbeitet in dem Buch, finde ich. Also dieser Wechsel zwischen diesem persönlichen Erleben und eben auch dem, was die Wissenschaft sagt oder die Gedanken, was macht das mit mir, wenn ich einen Menschen sehe, der durch diesen Prozess geht, der mir nahesteht und sich so sehr verändert, was macht das mit mir? Also diese philosophischen Fragen fand ich sehr gut umgesetzt in deinem Buch. Also großes Lob an deine Lektorin auch, ne? Weil das so ein gutes, ja, Endprodukt geworden ist.
Ja, danke
schön. Wenn man Bücher schreibt, normale Romane, also jetzt nicht Memoir oder so, dann geht man ja immer davon aus, dass die Figuren, die haben ein Want und ein Need. Das Want ist das, was sie wollen. Zum Beispiel, ich will jetzt den Olympiasieger werden oder so. Das Need ist ja meistens das Bedürfnis. Also das eine ist das Ziel, das andere ist das Bedürfnis. Bedürfnis ist viel, viel tiefer. Was war denn dein Want und dein Need jetzt bei deinem Buch?
Nicht eine spannende Überlegung, habe ich noch nie so gesehen. Das Want war wirklich, wenn ich schon diese 40 Seiten Material habe, und das war ja nicht irgendein Material, sondern etwas, was mich sehr betroffen hat und diese Idee unserer Familie dann auch nochmal eine Geschichte zu geben, die auch nachlesbar ist für meine Kinder, für die Kinder meines Bruders. Das fand ich schön, das war mein Want. Mein Want auch tatsächlich, das zu vielleicht doch irgendwann zu publizieren, also dass ich darüber vielleicht mal einen Einstieg kriege ins literarische Schreiben. Das war durchaus ein Want. Manchmal war das so sehr ein Want, dass ich wirklich in die Tischkante gebissen habe und nicht mehr weiterkam. Und das Need war, ja, ich habe am Anfang kein Need gespürt. Ich glaube, das Need war wirklich das war für mich ein unheimlich schwieriger Prozess, weil ich lebe ja in Berlin, meine Eltern haben in Süddeutschland gelebt, mein Vater lebt da immer noch. Immer dieses Hin- und Herfahren, diese Verpflichtung, meinen Eltern gegenüber, denen zu helfen. Also ich habe auch gemerkt, okay, alle halten mich immer für egoistisch. Ich habe, glaube ich, ein manifestes Helfersyndrom. Mhm. Das war ein absolutes Need, was ich da gespürt habe, zu helfen, zu unterstützen, bis zur, ja, also ich war zweimal am Rand des Burnouts in der Zeit. Das war nicht ohne.
Ja.
Trotzdem das Need, einfach bei ihr zu sein. Meine Mutter, die einfach immer für andere Menschen da war und mir wahnsinnig viel gegeben hat, das ein bisschen was auch zurückzugeben.
Ja, ja. Kann ich hier sehr gut nachfolgen. Also das kann man sehr gut verstehen. Mhm. Ja, das heißt, du bist ein Stück weit auch ein, ja, wie eine Protagonistin im Buch, ne? Also Du bist ja auch in dieser Geschichte mit drin.
Definitiv. Also ich glaube, das merkt auch jeder. Ich bin da sehr stark mit drin. Also stark und schwach mit drin, genau.
Ja, aber das ist menschlich. Ne? Wie würdest du das Buch denn selbst heute genre-technisch einordnen? Also es könnte Memoir sein, erzähltes Sachbuch, Wissenschaft, Essay, oder?
Ja, ich tue mich immer schwerer mit diesen Genrebezeichnungen. Also da haben wir ja schon im Vorfeld drüber gesprochen, Eva. Das ist ja in allen Künsten, sind die Crossovers eigentlich inzwischen an der Tagesordnung. Man kann das kaum mehr eingrenzen. Und ich würde jetzt eher umgekehrt fragen, warum muss man dem Kind eigentlich so einen eindeutigen Namen geben? Nur um das tatsächlich einortbar zu halten. Und ich glaube, die spannendsten Geschichten heute, die sind gar nicht unbedingt so klar zu trennen. Ich erinnere mich an ein Interview mit Daniel Kehlmann, als er sein... Oh Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Also der Lichtpalast. Ist ja auch gefragt worden, ja, wie kann er das eigentlich machen? Und es geht ja eigentlich um den Papst, also um den Filmemacher. Das ist etwas Dokumentarisches. Gleichzeitig hat er das total fiktionalisiert. Und darin liegt ja genau die Kraft auch dieses Buches. Und trotzdem der Versuch, deine Frage zu beantworten. Ich würde tatsächlich sagen, es ist ein erzählerisches Sachbuch oder eine... Familiengeschichte mit ein paar naturwissenschaftlich-essayistischen Einsprengseln. Ich kann es nicht eindeutig zuordnen. Ja.
Ja, ich glaube, so könnte man es gut einordnen, ganz sicher.
Ja.
Und ich bin da auch bei dir. Also man muss es nicht unbedingt einordnen. Das sind mehr die Verlage, die das brauchen, die Buchhandlung, weil dann gehen die, ne, Leser ganz gezielt nach den Regalen, die sie gerne suchen. Aber du bist im Self-Publishing unterwegs und da hast du die große Freiheit, das selber so zu umschreiben, wie du möchtest. Aber dem Leser hilft es natürlich zu wissen, ist es mir ein Sachbuch über Demenz oder ist es eine Familiengeschichte oder ist es ja ein Crossover zwischen diesen beiden? Und da würde ich schon sagen, es ist ein Crossover zwischen diesen beiden. Ne? Also da ist ja sehr viel Sachwissen auch, aber auch sehr viel Nachdenken über, was macht uns als Menschen denn eigentlich aus?
Ja.
Was macht es mit uns, wenn wir so an unsere Grenzen kommen? Und was macht es mit uns, wenn Beziehungen sich so sehr verändern? Und was ist Beziehung überhaupt? Also diese Sachen kommen ja alle mit rein, aber auch diese ganz alltäglichen Dinge. Was passiert, wenn meine Mutter so viel Hilfe braucht, dass sie fast ohne mich oder meinen Vater nichts mehr machen kann. Dass der Alltag so schwer wird für die Familie auch. Ja. Was hast du ja schon gesagt, dass du die Hilfe geholt hast? Also du hast einen Schreibkurs gemacht, du hast mit einer Lektorin zusammengearbeitet, mit Sandra für das Marketing auch oder das Vermarkten. Wie hast du, als du anfängst, dich überhaupt strukturiert? Was kannst du da an Tipps anderen Sachbuchautorinnen oder Autorinnen, die ähnlich ein Crossover schreiben wollen, mit auf den Weg geben? Die wollen ja von dir lernen, deswegen bist du hier.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht die strukturierteste Arbeiterin. Ich denke, das hat Vorteile, aber eben auch Nachteile. Was ich allerdings immer gemacht habe, und das ist im Leben natürlich auch als Wissenschaftlerin geschuldet, natürlich hatte ich meine Ablagesysteme, wo ich unter ganz bestimmten Stichworten Gedächtnis, Erinnerung, Subjekttheorie, Erkenntnisphilosophie und so weiter Dinge abgelegt habe und dann verbunden habe mit diesen Erzählschnipseln und diesen Beobachtungen was meine Mutter angeht. Und ich habe ja lange Jahre auch unterrichtet an Kunsthochschulen und was ich immer toll fand, weil ich war auch als Wissenschaftlerin immer Crossover, ich fand es immer absolut dröge, nur Theorie zu vermitteln. Das heißt, wir haben das immer mit einer Praxis verbunden. Und in der Praxis irgendwas zu entwickeln, dann habe ich die Theorie eingeflochten. Und so habe ich das tatsächlich auch gemacht. Also Struktur grundsätzlich bei mir war und ist, glaube ich, bis jetzt auch immer noch so, zumindest ein grobes Raster zu haben. Wo will ich meine Leser emotional erreichen? Wo will ich denen sachdienliche Hinweise geben oder Informationen vermitteln? Und wie kann ich die beiden Sachen so miteinander verbinden, dass jeder was davon hat und dass sowohl der potenzielle, die Wissenschaftlerin, die das liest, als auch die Leserin nicht vom Stuhl kippen und wieder genervt oder gelangweilt sind?
Ja, ja. Also wenn ich so zurückschaue, als ich das Buch gelesen habe, war für mich auch ganz wichtig, dieses Erlebnis, und das habe ich bei ganz vielen Büchern, wenn ich die lese, ne, dieses Erlebnis zu sagen, das ist so allgemein menschlich, diese Erfahrung teile ich mit ganz vielen anderen Menschen. Und deswegen ist es auch okay, diese Erfahrung zu haben. Also ich habe, wenn bei deinem konkreten Buch jetzt einfach was passiert, wenn meine Mutter sich nicht mehr an mich erinnert, ne? Oder inkontinent wird. Was macht das mit uns als Familie, wenn sie sich so sehr verändert? Und da kann ja sowohl Scham heraufkommen oder
Ekel.
Verletzlichkeit. Ne? Es gibt viele Themen, die man vielleicht auch sich schwer tut, überhaupt mit nahen Menschen zu kommunizieren. Und dann, wenn ich so ein Buch dann lese und denke, okay, das passiert jetzt bei mir in meiner Familie auch. Und hier habe ich dann eine Möglichkeit zu sehen, das, was jetzt passiert in meinem Leben, das ist okay so. Es ist nicht okay, weil es okay ist, sondern es ist okay, dass ich so empfinde. Und ich glaube, das ist der Wert des Buches auch für ganz viele Lesende, zu sagen, ja, ich kann mich in diesen Erfahrungen spiegeln.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal erwähnst, weil das ist in der Tat was ein ganz wichtiges Element gewesen, weil ich habe es ja schon erwähnt, ich habe natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht und viele Demenzbücher gelesen und die sind ja auch oft erzählerisch, dann sind sie ganz literarisch, also der Arno Geiger zum Beispiel, dann sind es auch Sachbücher, dann sind es Betroffenenbücher. Was aber fast allen ähnlich ist oder gleich ist, ab einer bestimmten Intensität im Fortschreiten dieser Krankheit wird ein Cut gemacht. Also da gehen die Leute nicht ran. Ich kann es total nachvollziehen. Bei mir war es irgendwann so, ich habe diese eine Szene geschrieben, wo wirklich mir der Brechreiz hochkam und ich mich wirklich nicht mehr, also ich habe das, es war so eine Art Zusammenbruch, ich will das jetzt auch nicht erzählen, aber wo ich darüber einer Freundin erzählt habe und die meinte, lies mir das doch mal vor, diese Passage. Und ich habe erst gesagt, nee, das will ich nicht, das ist mir total peinlich und ich schäme mich da auch, weil ich kann doch nicht meiner Mutter gegenüber solche Gefühle haben. Und ich habe es dann doch getan und sie meinte, das ist total stark, muss es da unbedingt drin lassen. So. Und ich finde, das ist tatsächlich, also Stichwort Tabu, das ist tatsächlich ein Bereich, der bei allen schlimmen Krankheiten und vielleicht ganz, ganz stark bei der Demenz nicht unbedingt hilfreich ist, dass wir diese ethischen Fragen nicht stellen. Es kommt immer mehr, also ich habe auch eine auf Instagram, der ich auch folge, eine junge Pflegerin, Pflegebeauftragte, die geht da auch ganz fürsorglich und sehr empathisch mit um. Aber das ist ein Thema, was Angehörige mit sich rumschleppen und wo sie irgendwo hin mit müssen auch. Ja. Und das anzusprechen und gerade in diesem Ansprechen dieser Tabus trotzdem Haltung bewahren oder diesen ethischen Kompass mitzutransportieren, finde ich eine ganz wichtige Aufgabe. Egal, ob das ein Sachbuch ist oder fiktionalisierte Geschichte über eine schlimme Krankheit. Ja. Und ich habe das ja auch, mein Vater hat ja immer wieder mit Mord und Selbstmord gedroht. Also das ist auch so ein Tabu, ja. Ich glaube, jeder Angehörige, ja, fragt sich irgendwann mal, wäre es nicht besser, wenn es zu Ende gehen würde. So. Und ja. Genau, das ist ganz wichtig. In dem Zusammenhang war auch, ich bin ja mit Wissenschaft genauso freihändig umgegangen wie mit meiner Familiengeschichte. Also ich habe die ja nicht stringent durcherzählt, sondern einfach Geschichten, die mir eingefallen sind. Ich habe ja immer nur kursorisch WissenschaftlerInnen erwähnt, die mir wichtig sind und die mich angeregt haben. Bei einer Quelle habe ich da wirklich eine Ausnahme gemacht, weil ich mich da so drüber aufgeregt habe. Das war dieses Buch von Gerald Hüther, Raus aus der Demenzfalle. Ja. Und das kannst du gerne rausschneiden aus dem Podcast, aber ich habe mich so geärgert über dieses Buch, weil das geht ja zurück auf diese sogenannte Nonnenstudie, wo 700 Nonnen, nicht interviewt, sondern die Gehirne dieser Nonnen, die eigentlich demenzdiagnostiziert waren, untersucht worden sind. Und dann kam raus, die wenigsten von denen hatten tatsächlich die Symptome einer Demenz. Das heißt, die waren total fit in ihrem Alltag. Und Gerald Hüther, der ja auch Neurowissenschaftler ist, leitet daraus die steile These ab, ja, also jeder, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ich polemisiere jetzt, jeder ist an seiner Demenz eigentlich selber schuld. Leute, die auf sich achten, sich gut ernähren, auch im Alter nicht nur vor der Glotze hängen, sondern sich mit anderen beschäftigen, Gemeinschaft üben, vielleicht nochmal ein Hobby ergreifen, kriegen keine Demenz. Ich meine, wenn es so einfach wäre, ja, dann könnte man die ganze Demenzforschung eigentlich vergessen. Und meine Mutter war eben genau so ein Mensch. Also die hat noch feministische Stadtführung gemacht, da war sie schon über 70, die war total aktiv, die hat einen großen Freundeskreis. die hätte niemals Demenz kriegen dürfen. Ja, und deshalb ist das sehr geärgert. Das heißt, da habe ich wirklich mal ein Buch auch genommen und wirklich Gegenthesen aufgestellt. Aber ansonsten nehme ich mir aus der Wissenschaft auch das, was ich brauche, von Autoren, von denen ich weiß, dass sie eine Glaubwürdigkeit haben.
Ja, also diese Studie mit den Ortenschwestern kenne ich auch, die ist schon älter. Oder man
86,
hat die,
genau.
Ja, die ist sehr alt, ne? Also wo ich denke, ja, dieser strukturierte Lebenswandel ist gut, aber wir wissen auch von der positiven Psychologie, wie wichtig es ist, Relationen zu haben, immer wieder auf Neues einzulassen, gesund zu essen, Sport zu machen, bla bla bla. Ne? Also all das, was du da nennst, was er sagt, was wir tun können. Natürlich können wir viel tun, um ein gut alt zu werden. Aber Demenz hat sicher auch noch andere Gründe, da bin ich ganz bei dir. Also
genau, also ich denke, natürlich ist es richtig. Also das merkt ja jeder, wenn man entsprechend lebt und sich ernährt, natürlich geht man dann gesünder an Seele, Körper und Geist ins Alter. Aber der Umkehrschluss heißt, stimmt halt nicht. So nach dem Motto, wenn du das machst, kriegst du keine Demenz. Das stimmt halt leider gar nicht.
Ja, leider. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was man sehr leicht verkaufen kann. Was auch in unserer Gesellschaft sehr schnell verkauft wird. Ne? Du kannst alles tun, du kannst alles machen. Das ist nur dein Mindset. So leicht ist es dann doch nicht.
Genau, ja, genau.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Hast du noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was dir auf dem Herzen liegt?
Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Eva. Ich hätte nur eine Anregung, also wenn jemand Fragen hat zu ganz bestimmten Aspekten der Demenz, jetzt nicht aus einer Profisicht, sondern eher aus der Sicht einer selber betroffenen Angehörigen oder auch einer wissenschaftlichen Sicht. Ich bin ja auf Instagram zu erreichen, kann jeder natürlich auf mich zugehen. Ich würde mich freuen. Ja. Aber erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich. Ich fand es ein super interessantes Gespräch mit dir. Danke, Eva.
Ja, ich danke dir auch. Ne? Es war total schön, dass du dein Wissen geteilt hast und auch für mich selber möchte ich dir danken, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil es wirklich auch meine Lebenswelt erweitert hat. Das war für mich ein ganz großes Geschenk, es lesen zu dürfen. Zum Abschluss noch eine kleine Bitte an euch, die heute jetzt zugehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder empfehlt uns weiter. Das hilft uns nämlich sehr und das macht ihr gerne auch bei Anja dann auf Instagram. Wir werden unten in den Shownotes dann auch ihren Link schicken, sodass ihr sie finden könnt. Habt ihr Themenwünsche rund ums Schreiben? Dann schreibt uns doch an team@bookerfly.de und wir freuen uns dann, eure Ideen oder Fragen zu erhalten und danach vielleicht auch ein paar ganz spezifische Podcasts nach deinem Wunsch fertigzustellen. Und jetzt sage ich mal, wenn du von einem Memoir träumst oder von einem Crossover, dann komm ins Tun, ins Umsetzen, setz deine Schreibprojekte um und wir hören uns dann nächsten Montag wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.